Also was im Kapitel 8 immer wieder präsent ist und immer wieder auftaucht, ist, um dich zu demütigen, um dich zu demütigen, um dich zu demütigen. Ich denke, die meisten von euch ist es bewusst, dass das Zeugnis der Schrift, vor allem des Neuen Testaments, ist, dass Gnade, Gott die Gnade dem Demütigen schenkt. Oder dass der Demütige die Gnade annimmt. Oder ich will sogar sagen, dass nur der Demütige die Gnade annehmen kann. Ja. So, dass er, nur wer anerkennt, ich krieg's nicht hin, ich bin nichts, ich kann nichts, der ist überhaupt dann in der Lage, dann es vor Gott anzunehmen. Weil sonst wird er selber alles dann machen. Er sagt, ich brauche dich nicht, in gewisser Weise. Und das ist, also darum ist diese Gnade von Gott, die Demut, die Voraussetzung, Gnade zu bekommen. Weil der Mensch dann aufgibt und annimmt. Das ist ja ein Annehmen. Das Geschenk wird uns gegeben, angeboten. Und in dem Moment, wo ich glaube, ich krieg's nicht hin, dann in diesem Glauben nehme ich das von ihm an. Und die Voraussetzung, das annehmen zu können, ist die Demut. Es ist einfach großes Anliegen, großes Werk Gottes. Und wenn man das anschaut, was er hier tut, tief den Menschen in die Wüste zu schicken und die Furchen tief graben, um diesen Boden zu schaffen, dass der Boden diese Frucht aufnehmen kann. Und manchmal ist der Boden so hart, dass da viel passieren muss, bis der überhaupt weich wird. Ja. Und das ist das Werk Gottes, das er tut. Ich möchte, wenn ihr mich ganz kurz entschuldigt, ich muss kurz was holen. Seid nicht irritiert. Ich komme gleich wieder. Vor einigen Jahren habe ich eine liebe Schwester beerdigen dürfen und sie hat mir, also für mich ist sie mit ein riesen Glaubensvorbild, hat während dem Zweiten Weltkrieg Kinder verloren, die sind in ihrem Arm wirklich verhungert, Mann verloren, das Bein verloren, von Kind auf ein Asthma gelitten, die mit den restlichen Kindern ist sie nach Deutschland wieder zurück und unterwegs sind Kinder verhungert. Dann hat sie in einer Scheune die letzten zwei übrig gelassen, die übrig geblieben sind, gelassen, um Essen zu besorgen und ist losgelaufen und wurde von der Straßenbahn angefahren und hat das Bein verloren und kam ins Krankenhaus. Die Kinder wussten nicht, wo die Mama ist, ich glaube im Alter von 7 und 4, in dem Alter. Wir waren irgendwo in der Scheune. Und Mama kam nicht. Und dann haben sie sich auf den Weg gemacht, sind losgelaufen, sie zu suchen. Und die war im Krankenhaus. Und der Sohn hat es mir erzählt dann. Und dann haben sie sich gefunden. Sie haben sich wieder gefunden. Und dann sagte das Erste, was ich, da kam diese Mutter raus und geht den Kindern entgegen und sagt, Kinder, schaut mal, was ich habe. Und klopft mit dem Stock auf ihr Holzbein. So, klopf, klopf, guck mal, was ich habe. Und das ist so eine Haltung. Ein Niederschlag nach dem anderen, ein Schicksalsschlag nach dem anderen und ein Verlust nach dem anderen. Von klein auf Asthma. Und in meiner schwierigen Situation, und das war ein Vergleich dazu, Peanuts, kam sie und hat mich ermutigt. Und wenn ich gefragt habe, wie geht's dir? Die hat gelächelt. Ich habe ein Bild von ihr bei mir da. Und mir hat sie in meiner schwierigen Situation ein Gedicht gegeben. Und ich lese euch das vor. Heißt Licht in dunkler Nacht. Wenn Gott heilt, wen Gott heilt, den verletzt er zuvor. Wen Gott aufrichtet, den stürzt er zu Boden. Wen Gott erweckt, den lässt er vorher sterben. Tief reißt er den Boden auf, wenn er seine Saat, muss ich kurz zusammenreißen, wenn er seine Saat in unser Leben wirft. Er zersprengt die Fundamente, auf die wir unser Haus bauen, wenn er uns zu seinem Tempel macht. Ehe wir lachen können, lässt er uns bitter weinen. Männer verlieren ihre Kraft, damit er sie gebrauchen kann. Wenn es morgen werden soll, müssen wir vorher durch die Nacht. In unserem Dunkel lässt er sein Licht aufleuchten. Gott arbeitet gründlich, fängt tief unten in uns an, wenn er uns verwandelt. Ach Herr, du gehst hart mit mir um, du tust mir weh, doch ich danke dir. Ich muss jetzt sogar wieder weinen. Kann man. Und das hat sie mir gegeben und dachte ich, liebe Frau, aber das ist ihre Haltung gewesen und das ist was ich selbst auch erlebt und erlebt habe und was ich hier sehe, das ist Gott demütigt. Aber, und das ist bei mir gelb hier unterstrichen, damit er dir am Ende wohltue. Es ist zum Heil, es ist zum Segen. Wenn er uns demütigt, dann will er uns beschenken mit seiner Gnade. Und ich will euch ermutigen, ich will euch da bitten, wenn ihr das erlebt, seht das als die Gnade Gottes. Petrus schreibt das in seinem Brief am Ende, Kapitel 5, denn das ist die Gnade Gottes, in der ihr steht. Und er redet von Leiden. Denn das ist die Gnade. Das heißt, dann ist Gott an euch am Wirken. Und je tiefer es ist, umso größer die Gnade. Umso tiefer wird er die Saat hineinlegen. Und das ist für mich zum Trost. Und nicht nur, weil diese Zeilen die sind. Weil diese Zeilen, wenn ich sie lese, das ist der Grund, warum es mich bewegt, weil das ist mein Leben. Da sehe ich mich wieder. Nicht im Vergleich wie sie. Aber das hat sie erlebt. Und so hat sie ihr Leben gesehen. Und deswegen, sie hat nie an Gott gehadert. Wenn du mit ihr redest, die hat nie in Frage gestellt die Liebe Gottes. Und als sie mir das gab, habe ich verstanden, warum. Sie hat diese Perspektive, wusste, das trägt dazu bei. Und ich muss ehrlich sagen, es war mit die schönste Beerdigung, die ich je gehalten habe. Ich kann nicht erklären, warum. Für mich sind Beerdigungen, die kosten mich viel, viel Kraft. Sehr viel Kraft. Danach bin ich platt. Aber an dieser Beerdigung stand ich da und es war, als ob Licht überall ist. Ich kann es nicht erklären. Ich kann es nur erklären, dass der Herr sich da so in einer Weise zu diesem Leben gestellt hat. Ihre Kinder, erstaunlicherweise, beide keine Kinder Gottes. Und ich habe ihnen dieses Zeugnis erzählt. Und dann hat der Sohn mir dann das erzählt, weil er gemerkt hat, darum ist die Mama so. Von daher, das ist für mich am 5. Mose 8, wenn es heißt, ich demütige euch, damit ich am Ende euch wohltue. Wenn Gott uns zerbricht, dann hat das den Grund. Wenn er uns jede Grundlage wegnimmt, unsere Selbstgerechtigkeit, unsere Kraft, all das, wenn er das wegnimmt, dann hat er einen Grund, uns wohlzutun, indem er uns seine Kraft schenkt. Indem er uns letztendlich und sich selbst uns schenkt. Und das ist eine herrliche Sache. Der zweite Grund ist der, dass es nicht nur auf seine Kraft ankommt, nicht auf unsere, sondern weil es auch auf seine Macht ankommt und nicht auf unsere. Das ist Kapitel 9, Verse 1 bis 6. Ich lese sie wieder an, okay? Höre Israel, du gehst heute über den Jordan, um hinzuziehen, das Land von Nationen in Besitz zu nehmen, die größer und stärker sind als du. Städte groß und bis an den Himmel befestigt. Ein großes und hochgewachsenes Volk, die Söhne der Enakiter, die du kennst und von denen du gehört hast. Wer kann von den Söhnen Enak bestehen? Mal bis dahin. Was für ein Bild wird hier uns gezeichnet? Was sagt er ihnen? Wenn du also diesen Schritt gehst, was wirst du als erstes sehen? Riesen. Unüberwindbares. Du wirst sehen und denken, wer kann da kämpfen? Wer kann das besiegen? Das wird für dich zu groß erscheinen. Versteht ihr? Das ist das erste Bild. Das wird nicht so, du kommst da heraus aus dieser Demütigung und sagst, alles klar. Sondern es wird dir erscheinen, du wirst hören, die kann man nicht besiegen. Das kann man nicht überwinden. Damit kann man nicht klar werden. Also es wird für dich als unmöglich erscheinen. Und das wird auch, man redet auch so, dass es unmöglich ist. Das ist das Erste. Könnt ihr euch erinnern, als Mose in Kapitel 1 bis 4, als er den Rückblick gegeben hat, was hat er permanent ihnen versucht aufzuzeigen? er hat sie einmal vor die Riesen geführt und die haben Schiss bekommen und sind alle abgehauen. Richtig? Und dann hat Gott sie eine Runde drehen lassen bei den ganzen Riesenvölkern vorbei. Und hat gesagt, guck mal, da haben Riesen gewohnt, da haben Riesen gewohnt. Guck mal, Edom hat sie besiegt, der hat sie besiegt. Ja? Und die sind noch nicht mal das verheißene Volk. Wer hat sie vertrieben und wer hat Edom das Land gegeben? Wer war's? Könnt ihr hören? Das ist nochmal, jetzt, darauf bezieht sich. Jetzt sagt Mose, Freunde, es kommt auf Gott an. Ihr seid sein auserwähltes Volk. Euch will er es geben. Und es ist seine Kraft, und er demütigt euch, damit ihr euch komplett auf ihn euch verlässt und nicht auf euch selbst verlässt. Und jetzt kommt er wieder zu mir und sagt, okay, und es ist seine Macht. Und er erinnert wieder an, und er sagt, es wird so sein. Darf ich euch sagen, in eurem geistigen Kampf, es wird so sein, es werden auftauchen. Und es werden befestigte Städte stehen, wo ihr denkt, man kann es nicht einnehmen. Festungen. 2. Korinther, das ist 10, glaube ich, wo Paulus sagt, wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen diese Festung, gewaltigen Festungen, Gedankengebäude. Und was für Gedankengebäude haben wir? Was haben wir für Riesen in unseren Köpfen? Was haben wir für Ängste in unseren Köpfen? Wo wir sagen, das kann ich niemals überwinden. Das kann ich niemals besiegen. Kämpfe ich schon mein Leben lang mit diesem Problem, kann ich nicht loswerden. Und andere sagen, das kriegen wir nie los. Das hat was mit Perspektive, mit unserem Glauben zu tun, wer mächtig ist, ob wir ihm gehören, ob es irgendwie begriffen hat, dass es auf seine Kraft ankommt und nicht auf unsere Kraft und ob wir an seine Macht glauben. Jetzt schaut mal Vers 3. So erkenne denn heute, dass der Herr dein Gott es ist, der vor dir her hinübergeht, als ein verzehrendes Feuer. Er selbst wird sie vernichten und er selbst wird sie vor dir demütigen. Ist das nicht herrlich? Guck mal, Riesen, ja. Er sagt nicht, und erkenne, die sind nicht so groß. Und erkenne, das ist gar nicht so befestigt. Und erkenne, das ist gar keine große Stadt. Er redet nicht die Kämpfe klein. Er sagt nicht, dass es nicht einfach wird oder so. Das ist nicht, das sind Riesen, das sind große und all das. Aber er sagt, aber erkenne etwas anderes. Erkenne, dass einer vor dir herübergeht. Und das Bild ist doch herrlich, oder? Wer ist zuerst herübergegangen? Wer hat zuerst den Tod überwunden? Wer ist zuerst über den Jordan gegangen? Versteht ihr? Wer hat zuerst den Tod, den Teufel und die Sünde überwunden? Wer hat es getan? Wer ist der Sieger? Wer ist es? Fürchtet euch nicht. Warum? Bevor ich euch das lese, geht mal kurz noch in Johannes. 1. Johannesbrief, Kapitel 4. 1. Johannesbrief, Kapitel 4. Vers sage ich euch gleich. Da ich wieder meine alte Bibel habe, weiß ich geografisch, wo das ist. Kapitel 4, Vers 3. Und jeder Geist, der nicht Jesus bekennt, ist nicht aus Gott. Und dies ist der Geist des Antichrist, von dem ihr gehört, dass er komme. Und er ist schon in der Welt. Auch interessant, gell? Dass der Antichrist schon in der Welt ist und schon zur Zeit, dass Johannes in der Welt war und nicht erst kommen wird. Vers 4. Ihr seid aus Gott, Kinder, und habt sie überwunden. Wen? Die Welt? Und wen noch? Wer sind sie? Ihr seid aus Gott und habt sie überwunden. Wer kommt in die Welt? Ja, die ganzen Antichristen. Oh, kommt Antichrist, wir haben Angst. Aber was ist die Verheißung? Schau mal, jeder Geist, der Jesus nicht bekannt, ist der Geist des Antichristen. Und von dem habt ihr gehört, dass er komme. Und er ist schon in der Welt. Und ihr seid... So, diese Feinde, diese Riesen, die ganzen Schlösser, Gedankengebäude bauen, die sind schon da. Die ganzen antichristlichen Gedankengebäude, die sind schon da. Aber ihr seid aus Gott, Kinder, und habt sie überwunden, weil der, welcher in euch ist, größer ist als der, welcher in der Welt ist. Ja, ist das nicht der Hammer? Warum überwinden wir? Nein, ihr habt sie überwunden, gell? und wir werden überwinden. Ihr habt schon, weil der, der in euch ist, einfach mächtiger ist. Nicht, weil ihr so stark seid und weil ihr mutig seid und kämpfen könnt. Nein, weil ihr etwas habt, was größer ist und stärker ist als die Welt. Die Welt ist böse, ja, die ist groß, ja, die ist mächtig, ja. Aber das leugnen wir nicht. Aber der Punkt, den wir haben, ist mächtiger. Das ist der Glaube. Ich will dich persönlich herausfordern. Glaubst du, vielleicht will ich so sogar anfangen. Glaubst du, dass Jesus in dir wohnt? Durch seinen Geist? Glaubst du, dass er mächtiger ist als alles? Vor was willst du dich fürchten? Vor was? Wenn du den Mächtigsten in dir hast, bei dir, also nicht nur bei dir, in dir, nicht nur neben dir, nicht nur über dir. Das heißt, in dir, du bist, da wo du bist, ist er auch, oder? In welcher Situation bist du dann allein? In welcher Schwierigkeit? In welchem Kampf? Aber ich sage euch, wisst ihr, warum wir dann in unseren Kämpfen das nicht erleben? Weil wir uns nicht demütigen und sagen können, ich kann es nicht. Weil wir dann kämpfen. Versteht ihr? Wir geben ihm nicht den Raum in dieser Situation. Und wie kannst du den Raum geben? Petrus sagt, wälzt alle Sorgen auf ihn. Das heißt, hör auf. Hör auf zu kämpfen. Ja, aber wenn ich nicht kämpfe, dann fall ich. Okay? Wenn ich nicht kämpfe, wenn ich nicht widerstehe, dann gebe ich mich der Sünde hin. Wenn Christus in dir ist und du aufhörst und ihm überlässt und sagst, kämpfe du, hast du den die Welt überwunden hat. Der stärker ist als der in der Welt ist. Stärker als der Teufel ist. Wisst ihr, was das Geheimnis ist? Glauben. Ob du das glaubst oder nicht, das ist das Geheimnis. Und wenn du es glaubst, andersrum, weißt du, ab wann du es wirklich glaubst? Wenn du es lebst. Wenn es für dein Leben eine Realität ist, ein Bezug. Angefangen, wenn du inmitten von Kämpfen ruhig bist, weil du sagst, egal, ob ich sterbe oder lebe, ich bin bei ihm. Fertig. Wenn es die Ruhe verschafft, dann hat es eine Wirkung. Dann hat dieser Glaube eine Auswirkung. Wenn es keine Ruhe gibt, dann frage ich mich, was ist das für ein Glaube? Das ist dann, ich vermute. Wir haben einen Glauben, der eine Zuversicht von dessen Dingen ist, die man nicht sieht. Ein Überführtsein von Dingen, die man nicht, ein festes Bewusstsein. Ich rechne damit. Jesus ist bei mir. Ich vertraue ihm. Mögen die Feinde groß sein, die Städte befestigt sein, mag das für menschliche Perspektiven unüberwindbar und unmöglich zu sein. Ich glaube, meinem Herrn sind alle Dinge möglich. Fertig. Ist euch bewusst, warum Gott das Volk Israel über den Jordan ziehen ließ und die erste Stadt sie nicht kämpfen ließ? Als sie dann nur Runden drehen sollten, gell? Und Trompeten blasen. Damit was deutlich wird, die Mauern fallen nicht wegen eurer Kraft. Später durften sie auch ein bisschen sich schlägern. Einfach nur deutlich machen, guck mal, lauft einfach rum. Lauft und betet mich an. Und wenn ich sag, dann blast und dann schaut mal, was passiert. Das ist doch Wahnsinn. Und diese Riesenmauern. Und interessanterweise, dazu kommen wir, wenn wir zu Josua kommen, dann hocken die da drin in Nineveh und haben schon Panik. In Jericho und haben übelst Panik, weil sie wissen, was gleich passiert, gell? Sie wissen schon ganz genau, die sind schon lange besiegt. Nur die angreifen, wissen es nicht. Die denken, nur Riesen sitzen da. Wisst ihr, dass der Teufel schon weiß, er ist besiegt. Und er weiß, er hat nur noch kurze Zeit. Dann war es das. Als Jesus kommt, sagt er, Jesus, wirst du uns vor Zeiten schon vernichten? Hey, wir haben noch ein bisschen Zeit. Ist schon das Ende da? Sie wissen, es ist vorbei. Sie sind schon geworfen in die finsteren, in den finsteren Abgrund, ins Gefängnis, auf das Gericht. Die wissen, die haben verloren. Sie wollen nur nicht, dass ihr das wisst. Sie wollen, dass ihr denkt, sie haben immer noch die Macht und nicht Jesus. Der Teufel regiert immer noch die Welt. Und wie viele Christen glauben das dann an ihnen? Ja, da steht doch der Teufel, der Gott dieser Welt. Wem gehört die Welt? Wer hat die Welt überwunden? Nochmal zurück, 5. Mose 9. Nochmal, ich werde Nummer 3. So erkenne, denn heute, dass der Herr, dein Gott, es ist, der vor dir hinüberzieht, als ein verzehrendes Feuer. Wer kann vom verzehrenden Feuer bestehen, gell? Er selbst wird sie vernichten. Er selbst wird sie vor dir demütigen. Und du wirst sie vertreiben und sie schnell umkommen lassen, so wie der Herr zu dir geredet hat. Was sagt die Schrift? Naht euch Gott, wird er sich euch nahen. Und dann widersteht dem Teufel und er wird vor euch. Und wie widerstehen wir dem Teufel? Indem wir auf Gott schauen. Was sagt Petrus? Im Glauben. Dem widersteht standhaft im Glauben. An was glauben? An seine mächtige Hand. Und wenn wir glauben, dass an Jesus Christus und seine mächtige Hand, dann muss der Teufel fliehen. Aber wenn wir das nicht glauben, glaubt ihr, der wird fliehen? Nee. Wozu auch? Aber in dem Moment, wenn er sieht, oh Mann, der vertraut Jesus, Hopfenmalz ist verloren. Er kann ihn nichts mehr anrichten. Ist vorbei. Er stellt sich auf Jesus. Was soll ich tun? Nix. Aber wenn Zweifel da ist, oh, dann bleibt er. Dann bleibt er. Das Gute ist, wir müssen ja nichts erfinden. Es steht doch alles da, oder? Es steht doch einfach da. Und das ist das. Als Jesus stand in der Wüste und der Teufel kam, hat er Jesus mit dem Teufel diskutiert? Nein. Hat er gesagt, nein, das stimmt nicht? Auch nicht. Es war die Versuchung. Und was er gemacht hat, er hat keinen Kampf gegen den Teufel geführt. In dem Moment, wo er sagt, es steht geschrieben, du sollst, hat er sich Gott zugewandt. Indem er das Wort nahm, nahm er Gott. Er wandte sich zum Wort, er wandte sich zu Gott. Er wandte sich nicht gegen den Teufel und kämpfte nicht gegen ihn und bekämpfte ihn mit dem Wort. Das ist nicht das Bild. Im Namen Jesu spreche ich dir diesen Vers zu. Oder verbanne ich dich mit diesem Vers. Kämpfe ich mit diesem Schwert. Das ist nicht die Aufgabe. Sondern Jesus, der Teufel sagt zum Beispiel, oh, du verhungerst, du Armer. Aber du bist doch Gott, du kannst dir doch selber Brot machen, gell? Jesus sagt nicht, nein, das soll ich nicht machen. Er dreht sich zu Gott, sagt Gott, ich lebe von deinem Wort. Da kann er nichts machen. Ich lebe von deinem Wort. Das ist mir wichtiger. Dann kommt er und sagt er, oh, ich kann dir alles geben und so weiter. Jesus dreht sich wieder zu Gott und sagt, ich verlasse mich auf dich. Also er kämpft nicht gegen ihn, versteht ihr? Er wendet sich Gott zu und wisst ihr, was passiert? Engel kommen und dienen ihm und er wird gestärkt. Und wisst ihr was? Und dann muss der Teufel, dann muss er gehen. Kann er nicht bleiben. Jetzt, unsere Aufgabe, wir können nicht so wie Jesus. Wer kann dem Teufel uns widerstehen? Aber wisst ihr, was wir können? Wenn wir da sind, wir gehen zu Jesus und sagen, Jesus, du genügst uns. Wir kämpfen nicht gegen ihn, wir sagen, Jesus, du genügst uns. Jesus, ich vertraue dir. Ich weiß, du bist mächtig. Wir gehen und auf Grundlage des Wortes, das uns verheißt, Jesus, du bist in mir und du bist stärker als der in der Welt ist. Ich wende mich ihm zu. Und wenn ich bei ihm bin, gebe ich dem Teufel keinen Raum. Und wisst ihr was? Nach einer Weile muss er fliehen. Und wenn er einfach es nicht aushält, weil wenn wir permanent uns Jesus zuwenden, das wird ihm nicht gefallen. Er hält das nicht aus. Das wird kein schöner Gottesdienst für ihn werden. Und selbst dann, wenn Jesus sagt, hau ab, wenn er ihm die Grenzen dann zuweist. Denn er wird nicht uns über unsere Kräfte versuchen, sondern einen Ausweg schaffen. Denn er ist besorgt für uns. Von daher, wir wenden uns ihm zu und was wir glauben, steht hier. Er selbst, er selbst, er selbst, er selbst. Ich weiß, rational für den Menschen bescheuert, geistig und erlebbar absolut wahr und ich bin Zeuge davon. In dem Moment, wo wir uns selbst und unsere Kraft und unsere Bemühungen aufgeben, geben wir Raum, Gott in unserem Leben zu wirken. Und in dem Moment passieren Dinge, in denen du nicht, die du nicht rechnest, die du nicht im Griff hast. Und es ist einfach wahr, ich kann es nicht anders. Ich habe es mehrfach erlebt. Aber wisst ihr was? Nur weil man mehrfach erlebt hat, heißt nicht, dass man das permanent auch so lebt, gell? Das muss man jeden Tag aus dem Zelt raus und jeden Tag aufs Neue im Glauben das in Anspruch nehmen. Jeden Tag aufs Neue. Und das ist, was die Bibel sagt und Paulus und Petrus sagt, zieht an. Das heißt, wenn du morgens aufstehst, musst du dich entscheiden, mit was für einer Haltung du jetzt rausgehst in diese Welt. Welche Klamotten ziehst du an? Die Klamotten, also Christus anziehen, so mit dem Glauben, er ist der Stärkste, er ist der Mächtigste, er ist der Sieger. Oder ziehst du deine eigene Kleidung an? Und dann wirst du gucken, wie komme ich gut raus, wie sehe ich gut aus, wo kommen meine Muskeln gut raus. Das ist der Feindling, oh, mit dem ist nicht gut Spaß, wenn wir nicht kämpfen. Also was ziehst du an? Ziehst du dich selbst an oder ziehst du Christus an? Dementsprechend geht's darum. Vers 4. Wenn der Herr dein Gott sie vor dir hinausstößt, sprich nicht in deinem Herzen wegen meiner Gerechtigkeit. Sprich nicht in deinem Herzen, wegen meiner Gerechtigkeit hat der Herr mich hierher gebracht. Ich habe es mir ja auch verdient. Seht ihr die Gedankengang? Beginn bei Erwählung. Es liegt nicht in dir, aus Liebe habe ich dich erwählt. Dann, es liegt nicht in deiner Kraft. Ich demütige, damit du merkst, du bist nicht der Held. Es ist meine Kraft. Und jetzt kommt er hin und sagt, es ist meine Kraft und nicht deine Gerechtigkeit. Nicht deine Gerechtigkeit. Ich mache das nicht wegen dir, weil du so wertvoll und gerecht bist. Also, wie oft ertappen wir uns dabei, dass wir glauben, wenn wir bestimmte Dinge tun, dass Gott uns sie auch dann segnen wird. Oder dass, wenn wir bestimmte Dinge nicht getan haben, dass wir dann keinen Segen erfahren. Oder wenn wir schlechte Dinge getan haben, dann wird uns nicht segnen. Oh, heute habe ich dessen. Das war's. Der Segen ist in für ein paar Wochen aufgebraucht. Bis Gott es vergessen hat, Gras drüber gewachsen ist, dann in 2 Wochen kann ich wieder mit dem Segen rechnen. Solange aushalten. Wenn das Ganze passiert, dann sagt Gott, komm nicht auf die Gedanken in deinem Herzen. Ich betone es immer wieder und ich male um dieses Wort in meiner Bibel immer ein Herz hin. Wenn ich das sehe, weil ich weiß, um was geht es hier, der ganze Gedankengang wird sich steigern. Ihr habt kein Herz, um das so zu glauben. Ihr habt noch kein Herz, um das so zu sehen. Ihr habt kein Herz, um das noch so zu hören. Ihr braucht ein neues Herz, damit ihr so leben könnt. Komm, das heißt, das alte Herz, das Herz unter dem Gesetz, wird glauben, ha ja, wegen mir. Oh, heute habe ich bestimmt ganz schön viele Gesetze halten können. Also wenn heute Sieg war, hey, das war eine gute Woche. Ah ja, klar. Also ich habe mindestens 4-mal stille Zeit halten können und 3-mal länger als 15 Minuten. Und ich bin gerade voll gut in Bewegung und gut voran. Gottesdienste habe ich alle besucht, auch bei Livestream war ich sogar dabei. Also, sieht gut aus. Sieht gut aus für mich. Und dann ist ja kein Wunder, ja, deswegen funktioniert es mit meinem Mann gerade so gut. Und die Kinder sind deswegen so lieb. Und wir denken wegen unserer Gerechtigkeit. Und Gott sagt, nein, 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 nein. Wenn ich nach dem Maßstab handeln müsste, weil ich zeige dir mal in der Wüste, wie dein Herz ist, dann. Du bist ein halsstarriges Volk. Du vergisst mich. Also nicht wegen meiner Gerechtigkeit. Also kommt nicht auf den Gedanken zu glauben, das mache ich, weil ihr gerecht seid. Lesen wir weiter. Wegen meiner Gerechtigkeit hat mir der Herr hergebracht, um dieses Land in Besitz zu nehmen. Denn wegen der Gottlosigkeit dieser Nation wird der Herr sie vor dir vertreiben. Nicht wegen deiner Gerechtigkeit. und der Aufrichtigkeit deines Herzens kommst du hinein, um ihr Land in Besitz zu nehmen, sondern wegen der Gottlosigkeit der Nation vertreibt der Herr, dein Gott, sie vor dir, und damit er das Wort aufrecht erhält, das er der Herr deinen Vätern Abraham, Isaac und Jakob geschworen hat. So erkenne denn, dass nicht wegen deiner Gerechtigkeit der Herr, dein Gott, dir dieses gute Land gibt, in Besitz zu nehmen. Denn ein halsstarriges Volk bist du. Eindeutig, oder? Dreimal hat sie was gesagt? Nicht wegen deiner Gerechtigkeit. Du bist ein halsstarriges Volk. Das heißt, um das wieder zu verstehen, Gott handelt mit uns nicht wegen unserer Gerechtigkeit. Warum nicht? Nicht viel da. Und wenn du meinst, dass du aber trotzdem gerecht bist, dann musst du in die Wüste. Da musst du ein paar Runden drehen und dann wird diese Wüste, das heißt die Leidenssituation, wird das dir offenbaren. Da wird sich zeigen, was du eigentlich für eine Gerechtigkeit hast. Und deswegen wird dich Gott demütigen, und ich will aber so ein, damit dir am Ende die Wohl tue, damit dir Gutes tue. Also, das sind die drei Grundlagen für das Gesetz. Ich will damit neulich sagen, sogar für das Gesetz ist die Lehre der Erwählung wichtig, die Lehre der Kraft Gottes wichtig und die Lehre der Macht Gottes wichtig, damit überhaupt das Gott in und durch Gesetz sogar auf dieser Grundlage mit dem Volk handelte. Versteht ihr? Und das ist das Gesetz, wo er ihnen gesagt hat, ihr müsst es tun. Wie viel mehr wird das die Grundlage für die Gnade sein, wo wir so absolut verstehen, dass es eben nicht an uns und nicht auf uns ankommt. So verstehen wir hoffentlich, dass wir auf der einen Seite, wir lesen das Gesetz und merken, boah, der Maßstab ist unglaublich hoch und es demütigt uns, weil wir es nicht halten können. Und auf der anderen Seite lesen wir und verstehen wir, wie das uns schon ein Zeugnis für den neuen Bund offenbart, worauf es ankommt. Letztendlich offenbart sich das Wesen Gottes, denn es ist ein erwählender Gott und es allein auf seine Kraft und allein auf seine Macht ankommt. Und das ändert sich nicht, denn Gott ändert sich nicht. Okay? Dann ist fertig für heute. Die letzte Stunde, eine kurze Stunde. Herzliche Einladung wer möchte, in 2 Wochen zum letzten, in diesem Halbjahr, Offenbarung haben wir nochmal. Und im September geht es weiter mit AT wieder, okay? Also einen Monat gönne ich mir Pause zum Durchatmen, zum Luft holen. Und dann mit AT im September weiter, wer Offenbarung mitmachen will, dann in 2 Wochen. Ich will noch beten und dir, Jesus, danke sagen für dieses herrliche Wort, das uns verstehen lässt, warum du tiefe Gruben gräbst, das uns verstehen lässt, warum du uns schlägst und warum du uns züchtigst und warum es auch so oft wehtut. Und wir verstehen, dass du uns wohltun willst. Denn dem Demütigen gibst du Gnade und darauf sind wir so angewiesen. Denn wir haben weder Kraft noch Macht in dieser Welt. Und darum brauchen wir dich. Und ich danke dir für jeden Einzelnen, der Christus in seinem Herzen hat, der durch den Geist in ihm wohnt und der somit eine lebendige Hoffnung hat in dieser Welt, sich nicht zu fürchten, denn du hast diese Welt überwunden. Und für all die, die Christus nicht in ihrem Herzen haben und sich fürchten, o Herr, erbarm dich und schenk ihnen dieses Wunder der Wiedergeburt und schenke, dass der Geist in ihrem Leben Wohnung nehmen kann und dass er im Mittelpunkt ist und dass er sie festigt und ausrichtet und eben Frieden gibt inmitten dieser Welt, die vergeht, Frieden gibt. Ich bitte dich, das magst du zu tun, auch das allein aus Gnade, nicht wegen ihrer Gerechtigkeit, wegen deiner Liebe vermagst du es zu tun. Und ich danke dir dafür. Amen.